Ich lese den Predigtext aus Römer 8, die Verse 18 bis 23. Ich lese nach der Übersetzung Hoffnung für alle. Da schreibt Paulus oder hat Paulus schreiben lassen: Ich bin ganz sicher, dass alles, was wir jetzt erleiden, nichts ist, verglichen mit der Herrlichkeit, die wir einmal erfahren werden. Darum wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig und voller Hoffnung auf den Tag, an dem Gott seine Kinder in diese Herrlichkeit aufnimmt. Ohne eigenes Verschulden sind alle Geschöpfe durch die Schuld des Menschen der Vergänglichkeit ausgeliefert. Aber Gott hat ihnen die Hoffnung gegeben, dass sie zusammen mit den Kindern Gottes einmal von Tod und Vergänglichkeit erlöst und zu einem neuen, herrlichen Leben befreit werden. Denn wir sehen ja, wie die gesamte Schöpfung leidet und unter Qualen auf ihre Neugeburt wartet. Aber auch wir selbst, denen Gott bereits jetzt seinen Geist gegeben hat, warten voller Sehnsucht darauf, dass Gott uns alle seine Kinder zu sich nimmt und auch unseren Leib von aller Vergänglichkeit befreit.
Schön, liebe Geschwister, dass wir diesen Gottesdienst zusammen feiern können. Dieses Kirchenjahr, das ja einem bestimmten Zyklus folgt, geht auf den Ewigkeitssonntag zu. Und die Jahreszeit, wie wir sie momentan draußen erleben, ist ja im Grunde wie ein Bild der Themen, die jetzt auch so in das Ende des Kirchenjahres hineingehören. Nicht? Vergänglichkeit und Tod, das sind Themen, die diese Zeit bestimmen. Zeit und Ewigkeit, das gehört so in diese Epoche, in das Ende des Kirchenjahres hinein. In den kirchlichen Kalendern heißt der heutige Sonntag schlicht vorletzter Sonntag des Kirchenjahres. Aber in unserer Gesellschaft hat dieser Sonntag noch eine andere Bedeutung. Es ist der Volkstrauertag. Also dieser Tag, an dem viele Menschen der zahllosen Kriegstoten gedenken, der Opfer der Gewaltherrschaft in allen Nationen. Und ich vermute mal, dass der ein oder andere von euch selber vor vielen, vielen Jahrzehnten Krieg auf heimischem Boden miterlebt hat. Und ich vermute, dass einige vielleicht auch in der Gegenwart Krieg miterlebt haben, in den Kriegsgebieten dieser Welt, dass der ein oder andere Krieg miterlebt hat, dem er entflohen ist. Wir haben auch in Erlangen eine ganze Reihe Menschen in unserer Mitte, die vor Krieg, vor Terror und vor Gewalt geflohen sind und jetzt bei uns versuchen, ein neues Leben anzufangen. Aber ich erlebe auch in Gesprächen mit Menschen, deren Kriegserfahrungen schon 6, 7 Jahrzehnte zurückliegen, dass die Erinnerungen nicht verblassen. Ich hatte neulich ein Gespräch mit einer lieben Schwester, die um die 80 Jahre alt ist und die mir erzählte, in ihren Träumen kommen die Bilder bis heute immer und immer wieder, was sie damals als Kind erleben musste. Das sind Erfahrungen, die nicht verblassen. Und vielleicht nehmen wir gerade ja auch in dieser dunklen Jahreszeit solche Dinge noch empfindsamer wahr als ohnehin schon. Unser Predigttext, den wir eben schon gehört haben, spricht im Grunde genau in solche Situationen und in solche Empfindungen hinein. Ja, er nimmt das Leiden in dieser Welt wahr. Und er geht sogar noch einen Schritt weiter. Er verengt es nicht auf uns Menschen, die wir leiden. Er bezieht die ganze Schöpfung mit ein. Und Paulus zeigt eine Perspektive auf in diesen Versen, in diesem Brief, den er an die Christen in Rom geschrieben hat und in dem er ja sehr ausführlich beschreibt, was es bedeutet und wie das aussieht, unser Leben als Christen zu leben. Aber wenn ich mir dann diesen Text anschaue, diesen ersten Vers, ich lese ihn mal nach der Elberfelder Übersetzung: Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit. Dann frage ich mich erstmal, ist das nicht ein bisschen zynisch? Paulus, wie kannst du sowas sagen? wenn ich mir die Leiden dieser jetzigen Zeit anschaue, die Leiden, die vielen Menschen heute an diesem Volkstrauertag vor Augen stehen, das unermessliche Leid zweier Weltkriege, ungezählte andere Kriege, Bürgerkriege. Wenn ich mir diese unfassbare Grausamkeit anschaue, die der Terror in die Welt hineinträgt. Wie kannst du sagen, das fällt doch gar nicht ins Gewicht? Ist das nicht ein bisschen zu einfach? Ist das nicht ein bisschen zu billig? Liebe Geschwister, wir müssen verstehen, was Paulus hier tut in diesen Versen. Und ich stelle mir das vor mit einem Bild. Mit dem Bild einer alten Waage. So mit so zwei Schalen, nicht, wo man in die eine etwas hineinlegt, in die andere ein Gegengewicht, um dann auszutarieren. So eine alte Waage. Ich stelle mir dieses Bild vor. Und jetzt ist da Paulus und er legt in die eine der beiden Waagschalen eine ganze Menge Dinge hinein. Er nennt es die Leiden der jetzigen Zeit, der Jetztzeit. Das ist die Zeit vor der Wiederkunft Jesu. Die Zeit, in der wir auch leben. Paulus legt also in diese eine Waagschale die Leiden der jetzigen Zeit hinein. Die Leiden, die Krieg und Terror verursachen. Die schweren Traumatisierungen, mit denen viele Menschen leben müssen. Ich denke ganz oft an die Menschen, die alles hinter sich lassen mussten, ihre Heimat, die jetzt in einem fremden Land, in einer fremden Kultur leben. In Erlangen waren bis vor kurzem viele untergebracht in einer großen Industriehalle, 400 Asylbewerber. Keine Privatsphäre, nur so ein paar spanische Wände dazwischen. Paulus wirft das in die Waagschale hinein. Alle Ängste, die Menschen haben, alle Bedrohungen, unter denen Menschen leiden, alle Krankheit, die ins Leben einzieht, Menschen, die monatelang in Krankenhäusern, in Reha-Einrichtungen sind, immer zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Meine Schwiegermutter hat auch gerade 5 Wochen Krankenhaus und 2 schwere Operationen hinter sich. Jetzt ist sie in einer Reha-Einrichtung. Und sie hat wirklich gelitten, hat Schmerzen gehabt, wochenlang. Paulus nimmt dieses Leiden und wirft es in die Waagschale hinein. Paulus nimmt das Leiden der Beziehungen, die zerbrechen. Kinder, denen die Eltern genommen werden. Paulus wirft es in die Waagschale hinein. All die körperlichen, all die seelischen Leiden, all die massiven Anfechtungen. Am Freitag hatten wir ein Gespräch mit einer Schwester, die nachts nicht mehr schlafen kann vor Anfechtungen. Paulus nimmt dieses Leiden und wirft es in die Waagschale hinein. Jeder von euch weiß, was die Themen, die Leiden seines Lebens sind. Paulus nimmt es und wirft es in die Waagschale hinein. All das, was erlitten wird, das verbirgt sich hinter diesem Begriff des Leidens, das wir hier in diesem Text finden. All das, was erlitten wird in der Jetztzeit. Paulus wirft es in diese Waagschale hinein und die Waagschale geht nach unten. Schwer vor Leid. Liebe Geschwister, es geht Paulus nicht um billige Vertröstung. Es geht Paulus nicht darum, Leiden klein zu reden und zu sagen, das ist doch gar nicht so schlimm. Und nebenbei, Paulus wusste, was es heißt zu leiden. Was hat Paulus nicht selber alles erlitten und gelitten? In manchen seiner Briefe scheint davon ja auch etwas durch. Im 2. Korintherbrief zählt er es auf, zeilenlang, was er erlitten hat. Paulus nimmt Leiden ernst. Er bagatellisiert es nicht. Er redet es nicht klein. Er hat selber genug davon durchgemacht. Die Waagschale geht nach unten. Jetzt kommt die zweite Waagschale, die Waagschale mit dem Gegengewicht. In diese zweite Waagschale legt Paulus auch etwas hinein. Er nennt es die zukünftige Herrlichkeit. Die kommt in die zweite Waagschale. Der Glanz, das Licht Gottes, das alles hell macht, das alles heil macht, das legt er in die zweite Waagschale. Dieses Licht Gottes, das alles verwandeln wird. Die zukünftige Herrlichkeit in die zweite Waagschale. diese zukünftige Herrlichkeit, die für uns so schwer zu fassen ist, so schwer zu beschreiben ist, weil wir sie noch nicht mit unseren eigenen Augen gesehen haben, weil wir sie uns im Grunde kaum vorstellen können. Mit vielen menschlichen Bildern vielleicht. Paulus nimmt sie und tut sie in die zweite Waagschale. Und jetzt kommt die spannende Frage, wird es diese zweite Waagschale, die Herrlichkeit schaffen, für einen Ausgleich zu sorgen? Wird sie es schaffen, dass das wieder ins Gleichgewicht kommt? Die Leiden wiegen schwer. Und dann, ich bin immer noch in diesem Bild, die Eindrücklichkeit dessen, was dann passiert. Er tut die zukünftige Herrlichkeit in die zweite Waagschale. Und die Waagschale mit den Leiden und all ihrer Schwere, federleicht schnellt sie nach oben. Ein solches Gewicht hat die zukünftige Herrlichkeit. So viel mehr wiegt die zukünftige Herrlichkeit. Nicht nur ein Ausgleich, nicht nur Wiedergutmachung, nicht nur Gleichgewicht. Die Waagschale mit den Leiden schnellt nach oben. Ein solches Gewicht hat die zukünftige Herrlichkeit. Verstehen wir? Paulus will nicht die Not des Leidens klein machen. Aber er will zeigen, wie viel größer und wie viel gewichtiger und wie viel herrlicher das ist, was auf uns wartet. Wie unvorstellbar groß die kommende Herrlichkeit sein wird. Dass es eben nicht nur zu einem Ausgleich kommt, sondern wörtlich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit. Ein tolles Bild, was sich hinter diesem Satz des Paulus verbirgt. Und ich habe an der Stelle auch ein Luther-Zitat. Luther hat im Blick auf diesen Vers einmal geschrieben, alles Leiden ist ein Tropfen, die Herrlichkeit aber das unendliche Meer. Alles Leiden ist ein Tropfen, die Herrlichkeit aber das unendliche Meer. Liebe Geschwister, das ist die Perspektive, mit der wir leben. Und das ist die Perspektive, die Paulus auch mit diesen Versen hier aufzeigt. Und wenn wir jetzt in diesen Tagen am Ende des Kirchenjahres gerade auch Leiden und Not vor Augen haben, dann will Paulus das Leiden nicht kleinreden, aber er will es ins richtige Verhältnis setzen. Er will die Perspektive des Evangeliums aufzeigen. Die Leiden der jetzigen Zeit, sie fallen nicht ins Gewicht gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Aber, und das ist das, was diesen Text, finde ich, auch sehr spannend macht, Paulus zieht den Kreis noch weiter. Er zieht ihn weit hinaus über uns als Kinder Gottes. Und ich glaube, das nimmt jeder von uns auch wahr. Diese Sehnsucht nach Heil und diese Sehnsucht nach Frieden, die gibt es ja genauso bei Menschen aller möglichen Weltanschauungen. Das ist ja nichts, was nur wir in uns tragen. Und ich glaube, gerade die bevorstehende Weihnachtszeit, die Adventszeit, ist so ein Ausdruck dieser Sehnsucht, wo sich auch viele Menschen, die mit dem Glauben eigentlich nichts am Hut haben, wenigstens für ein paar Stunden diese heilvolle Welt herbeisehen. Und da macht Paulus das Fenster noch weiter auf. Er sagt, es sind nicht nur die Menschen, die von diesem Sehnen erfüllt sind. Die ganze Schöpfung ist voller sehnsüchtiger Erwartung. Und an dieser Stelle hadere ich immer ein bisschen mit den modernen Bibelübersetzungen, weil wir an manchen Stellen sehr genau schauen müssen, was im Text steht. Und jede Übersetzung ist immer schon ein Stück Auslegung. Und ich bin mit dem nicht ganz einverstanden, was Hoffnung für alle oder Gute Nachricht Bibel übersetzen, wenn es hier heißt, alle Geschöpfe sind der Vergänglichkeit ausgeliefert. Paulus schreibt, alles Geschaffene, das geht noch weiter. Das sind nicht nur Menschen und nicht nur Tiere. Es ist die ganze Schöpfung. Die ganze Schöpfung, die in diesen Strudel der Vergänglichkeit mit hineingezogen worden ist. Die ganze Schöpfung ist voller sehnsüchtiger Erwartung. Nicht freiwillig, wie Paulus hier betont im Text. Und wir müssen in Gedanken einen Augenblick zurückgehen an den Anfang der Menschheitsgeschichte. Es ist der Mensch, der Gott ungehorsam war. Es ist der Mensch, der sich von Gott losgemacht hat und in der Folge gottlos wurde. Und Paulus macht deutlich, die ganze Schöpfung wurde in diese Bewegung, wurde in diesen Strudel mit hineingezogen. Die ganze Schöpfung ist mit betroffen vom Fall. Der Mensch ist versklavt unter die Vergänglichkeit, so auch die Schöpfung. Der Mensch stöhnt ob des Leidens und der Not, so auch die Schöpfung. Sie wird mit hineingezogen in die Schmerzen und in das gemeinsame Seufzen. Und wenn hier in diesen Worten des Paulus vom Seufzen die Rede ist, liebe Geschwister, dann ist das nicht so ein Seufzen, wie wir vielleicht mal seufzen, wenn wir gerade den Kaffee verschüttet haben oder wenn der Partner schon wieder die Zahnpastatube nicht gemacht hat und wir seufzen. Nein, dieses Seufzen hier, das ist Ausdruck tiefster Schmerzen. Es gibt eine Textstelle im Buch Exodus, im zweiten Buch Mose, da ist die Rede vom Seufzen Israels unter der Last der Sklaverei. Ja, da verstehen wir etwas von dieser Tiefe, dieser Qualität des Seufzens und des Leidens, das dahinter steht. Das gleiche Wort wird übrigens in anderen Zusammenhängen auch verwendet mit schweren Schicksalsschlägen, im Todeskampf oder eben auch im Blick auf die Wehen, die eine Frau kurz vor der Geburt des Kindes hat. Ein Aufschrei der Schmerzen. Die Schöpfung schreit zu Gott. Das ist das, was Paulus hier sehr, sehr deutlich beschreibt in diesen Worten. Die Schöpfung schreit zu Gott. Sie ist unfreiwillig mit hineingenommen in das Leiden der Welt, die sich von Gott losgesagt hat. Und vielleicht können wir das heute mehr denn je auch nachvollziehen durch die Bilder, die wir auch durch die Medien ins Haus geliefert bekommen. Als ich Anfang der Woche diese Bilder aus Indien gesehen habe, Smog in Indien, da hat es mir schon beim Anschauen die Luft abgeschnürt. Die Schöpfung seufzt. Ja, so geht der Mensch mit Gottes Schöpfung um. Oder ich erinnere mich an meinen letzten Besuch im Libanon, wo ich im Rahmen meines Ehrenamtes immer wieder mal unterwegs bin. Wir saßen im Auto und fuhren die Küstenstraße Richtung Süden und schauen so aus dem Fenster und rechts von uns ein wunderbarer Sandstrand. Strahlend blauer Himmel, das Meer, wie aus dem Bilderbuch. Und unser Fahrer sagte, letztens hätte er eine Gruppe von US-Amerikanern gefahren und die haben gesagt, können wir nicht mal anhalten, einen kleinen Strandspaziergang machen. Und dann hatte sie rausgelassen. Nach weniger als 10 Minuten war diese Gruppe wieder bei ihm im Auto. Und er grinste nur und sagte, was ist los? Und dann sagten sie, das stinkt so abartig, das hält ja kein Mensch aus. Er sagte, ja, hier werden alle Abwässer komplett ungeklärt ins Meer geleitet. Deswegen ist kein Mensch an diesem Strand. So geht der Mensch mit Gottes Schöpfung um. Und Paulus sagt, die Schöpfung seufzt. Unter all den Folgen des Falls. Ja, und wir könnten viele Beispiele aufzählen. Jedes vierte Nutztier in Deutschland ist krank und hat Schmerzen. Ja, Hühner mit gebrochenen Beinen in viel zu engen Legebatterien. Kühe mit schmerzhaften Euterentzündungen, die nicht behandelt werden. Und. Die Schöpfung seufzt unter dem Fall des Menschen. Man muss nicht gleich Veganer werden, aber wer Gott gegenüber die Verantwortung für die Bewahrung der Schöpfung ernst nimmt, der wird darauf achten, wo er einkauft und unter welchen Bedingungen die Dinge produziert werden. Die Schöpfung seufzt, ein Aufschrei des Leidens. Und sie sehnt sich nach Erlösung, wie auch wir, die wir leiden in verschiedensten Bezügen. Im persönlichen Bereich oder auch an den Dingen, die in dieser Welt vor sich gehen. Jetzt macht Paulus ja deutlich, wir haben aber im Unterschied zu anderen Menschen, ich sage mal in Anführungszeichen, etwas ganz Besonderes. Wir haben nämlich den Heiligen Geist in uns. Und der Heilige Geist ist schon ein Angeld, eine erste Anzahlung der Vollendung, eine erste Anzahlung der Erlösung. Und jetzt könnten wir zurückfragen, ja Moment, sind wir nicht schon erlöst? Ja und nein. Natürlich, wer sein Leben Jesus anvertraut hat, ist erlöst von der Macht der Sünde. Er ist Eigentum Jesu Christi. Wir haben es vorhin in diesem einen Bibelvers gehört, der heute auch im Losungsbuch steht. Nicht? Es kennt der Herr die Seinen. Eigentum Jesu Christi. Und trotzdem lebt auch jeder von uns, der Eigentum Jesu Christi ist und den Heiligen Geist in sich trägt, mitten in dieser Welt mit all ihrem Leid und all ihren Schmerzen. Und wir warten darauf, dass Gott sein großes Erlösungswerk endgültig vollenden wird. Wir warten auf diese neue Welt Gottes. Und mit uns wartet und sehnt sich die ganze Schöpfung. Nochmal in den Text, Vers 19. Das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet. Sehnsucht. Warten. Wartet worauf? Wie steht's denn hier? Auf den Tag, an dem Gott seine Kinder in diese Herrlichkeit aufnimmt. Genau. Von der Logik her hätten wir vielleicht jetzt gedacht, na, da muss es ja heißen, wartet auf die Erlösung. Im Text der Elberfelder Übersetzung heißt es, wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Also darauf, dass sichtbar wird, was wir bisher nur glauben, nur in Anführungszeichen. Aber wenn die Herrlichkeit Gottes an den Kindern Gottes für alle sichtbar wird, wenn wir von der Vergänglichkeit befreit werden, dann wird die ganze Schöpfung teilhaben. Dann wird die ganze Schöpfung daran teilhaben. Ich habe vorhin gesagt, der Mensch unter Vergänglichkeit und Leid, so auch die Schöpfung. Der Mensch leidet und seufzt, so auch die Schöpfung. Und jetzt können wir sagen, vor uns liegt die Befreiung und Erlösung und so wird auch die Schöpfung von der Knechtschaft des Verderbens freigemacht werden zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Und der Heilige Geist, der in uns wohnt, er will diese Hoffnung und diese Gewissheit in uns wach halten. Er will sie in uns lebendig halten. Er will uns dieses Bild der beiden Waagschalen tief einpflanzen, damit wir den Horizont im Blick behalten angesichts der Leiden, die auch uns betreffen. Er macht uns bewusst, wie sehr wir mit der Schöpfung verwoben sind und wie die Heilslehre der Bibel sich nicht nur auf den einzelnen Menschen beschränkt und festmacht, sondern wie sie die ganze Schöpfung umfasst. Liebe Geschwister, das finde ich das Ermutigende, gerade in diesen Texten zum Ende des Kirchenjahres. Unser Blick bleibt nicht beim Leid stehen. Er bleibt nicht bei der Vergänglichkeit stehen. Mitten in allem Seufzen ob der Schmerzen dürfen wir mit Hoffnung leben. Und unser Text ermutigt uns nicht nur, sondern erweitert unseren Horizont über unser eigenes Leben hinaus auf die ganze Schöpfung, die mit uns gemeinsam sich nach der Vollendung sehnt. Der Heilige Geist hält diesen Glauben und diese Hoffnung in uns wach und er ermutigt uns, das mit anderen zu teilen, die von dieser Hoffnung noch nichts wissen. Wer soll dieser Welt denn Hoffnung geben, wenn nicht wir? Wer hat dieser Welt noch etwas zu sagen von Hoffnung und Zukunft, wenn nicht wir, die wir den Geist Gottes in uns tragen? Der Heilige Geist nutzt diese Worte, um die Hoffnung, die in uns dadurch entzündet wird, weiterstrahlen zu lassen zu den Menschen dieser Welt hin. Die beiden Waagschalen im Blick. So muss ich es machen, nicht? Und so können wir unseren Alltag heute gestalten und leben mit der Gewissheit, was vor uns liegt und was auf uns wartet. Nicht weniger als die Herrlichkeit Gottes, in der alles Leiden in Heil verwandelt werden wird. Amen.